Willkommen zu einer neuen Folge des Ochs-Podcasts. Mein Gast heute Abend, wir zeichnen hier an einem finsteren, dunklen Herbstabend auf, ist Thorsten Wilms, der natürlich noch einen ganz anderen Namen hat. Das ist sein bürgerlicher Name. Er ist Sänger von The Other unter anderem, war aber auch mal bei Force to Decay, ist heute in Köln ansässig, aber hat auch Connections nach Solingen, wo das Ochs HQ jetzt seit einiger Zeit ist. Allerdings, als Thorsten hier in Solingen viel aktiv war, war ich noch nicht in Solingen. Thorsten, wo kommst du ursprünglich her und was ist deine Connection zu Solingen und speziell zu Olix?
Geboren bin ich zwar in Bonn, aber meine ganze Kindheit und Jugend habe ich in Leichlingen verbracht, was ja direkt neben Solingen ist.
Das ist auf der anderen Seite, wenn man die Autobahnabfahrt Solingen an der A3 nimmt, rechtsrum, wenn man rausfährt von Köln her, kommt man nach Leichlingen und linksrum nach Solingen.
So ist es. Und als wir dann so langsam 16, 17 wurden, da sind wir von Leichlingen aus ins Getaway nach Solingen gefahren, damals noch ins alte Getaway, Glüder, dann später ins neue Get. Und irgendwie haben sich dann die Wege mit anderen Solingern gekreuzt, nämlich Carsten, der eine Band namens Force to Decay hatte, damals noch mit anderen Bekannten.
Carsten, der heute Kontrolle macht.
Der heute Kontrolle macht, ganz genau. Eine ganz wundervolle Band, die schätze ich sehr. Genau, und irgendwann fragten sie mich dann, ob ich Lust hätte, bei ihnen einzusteigen. Ich hatte vorher in einer Hardcore-Band namens Example gespielt. Da hatten wir aber nur eine Single gemacht und dann mit Force to Decay. Da haben wir dann wiederum in Leichlingen geprobt und da ging es dann 9 Jahre hart zur Sache mit 3 Alben. Und da haben auch unsere Wege sich das erste Mal gekreuzt durch Plattenreviews und Interviews und was nicht was. Und deswegen kennen wir uns auch seit, ich würde sagen, 96, ich glaube 94 haben wir mit Force to Decay
angefangen. Ja, Halbwürdigkeit,
ganz genau. Ja, genau. Aber in Solingen bin ich leider nicht mehr so häufig, außer wenn wir mal in der Cobra sind, zu einem Festival oder anderweitigen Konzert. Deswegen freue ich mich, hier zu sein. Und es war ein klein bisschen ein Homecoming-Gefühl, dann die Straße hochzufahren, die ich sonst ins Getaway gefahren bin.
Wir haben noch eine Verbindung zu Solingen und das war in den, ja, ich krieg's gerne mit zusammen, es muss in den Nullerjahren gewesen sein, da machen wir jetzt auch schon einen kleinen Sprung vorwärts, warst du Mitbetreiber eines Labels namens Fiend Force Records und ich weiß von auf jeden Fall 2 Festivals, die ihr in der Cobra gemacht habt. Richtig?
Richtig, ich glaube sogar, es waren 3 und 1 in Wermelskirchen im IOZ Bahndamm und ja, das waren die Nullerjahre, das muss so, ja, 2005 vielleicht, 2004 gewesen sein um den Dreh. Und da hatte ich gerade mein Label Fiend Force gegründet, was sich kürzlich reaktiviert hat, unter anderem um das neue The Other Album rauszubringen. Aber damals haben wir da die Festival in der Cobra gemacht, die waren sehr gut besucht. Da kamen Leute wirklich von überall her und haben dann rundherum auf den Grünflächen gezeltet und so weiter. Die Nachbarn haben sich sehr gefreut. Ah, es hat mega Bock gemacht. Also, es war wirklich eine geile Aufbruchsstimmung damals, besonders ein Label für ein Genre zu betreiben, das damals eigentlich noch gar keiner auf dem Schirm hatte und dann ganz plötzlich sehr beliebt wurde in verschiedenen Szenen, nämlich bei Goten, bei Metallern und bei Punkrockern.
Für die Leute, die etwas jünger sind und nicht so ganz den Einstieg direkt schaffen, Fiend Force, ihr habt, wenn ich es mal so vorsichtig ausdrücken darf und ganz ungeschmäcklerisch, Misfits Punk gemacht. Ja, kann man das so sagen? Ganz schnell runtergebrochen.
Also das Genre nennt sich ja Horrorpunk, was natürlich eigentlich auch ein ziemlich dummer Genrebegriff ist. Aber wir haben ja als Misfits Coverband angefangen, haben dann eigene Songs geschrieben und habe ich in einem alten Maximum Rock'n'Roll in einer Plattenkritik gelesen, dass da jemand die Misfits Horrorpunk genannt hatte. Und ich habe gedacht, boah, das ist aber ein geiler Name. Und dann habe ich im Prinzip diesen Begriff immer benutzt, dann mein Label Fiend Force Records Home of Horror Punk genannt und überall diesen Begriff draufgeschrieben. Und dann zwei heute ja, sagen Leute, legendäre Sampler namens This is Horrorpunk rausgebracht, nach dem Vorbild von This is Boston, not LA übrigens, das war der Gedanke. Und ja, das hat den Begriff geprägt und heute ist, kennt man das Genre als winziges Subgenre natürlich. Aber
nenn uns doch mal ein paar Bands, die damals bei euch auf dem Sampler waren, die, wo man sagen kann, okay, das hat man unter dem Begriff subsumiert, zusammengepackt. Oftmals ist ja so, dass Dinge existieren und erst dann, wenn jemand dem eine Klammer gibt, nimmt man solche bestimmten Verbindungen wahr, dass man sagt, okay, die kann man ja tatsächlich in den gleichen Sack stopfen, das ergibt ja irgendwie Sinn.
Da stimme ich dir übrigens total zu. Das Horrorpunk-Genre ist ja überhaupt nicht homogen, ne? Sondern da sind von Psychobilly bis zu schon fast metaligen Tönen ist da sehr viel dabei. Die Bands, die wir damals auf dem Sampler hatten, die hatten alle noch keine Releases. Es war eine reine Demoszene zu der Zeit, ne? Und Internet war da natürlich ein Vorteil, was da noch nicht ganz so alt war, Anfang der 2000er. Heute kennt man vielleicht Blitzkit oder die Bloodsucking Zombies from Outer Space oder Resurrex, Wednesday 13, Balzac und natürlich The Other, die Crimson Ghosts und so weiter. Und da wird natürlich schon ein bisschen deutlich von Resurrex, die einen Psychobilly, aber mit hartem Rockabilly-Einfluss machen, bis zu damals Shadow Reichenstein, die halt wirklich schon sehr metallig unterwegs waren, ist da die Sparte. Aber diese Düsternis, die zieht sich halt durch. Und na klar, das Theatralische, aber steht nicht immer im Vordergrund. Aber diese Melancholie, das Spielen natürlich mit dem, was schon die Cramps gemacht haben, mit Totenköpfen, mit Halloween. Da ist
die Typografie hat auch eine große Rolle gespielt. Irgendjemand hatte mal diese Misfits-Buchstaben quasi in einen ganzen Typografie-Satz umgewandelt, sodass man das am Computer dann auch nachsetzen konnte.
Ja, und selbst das war ja geklaut von Famous Monsters of Filmland, von dem Magazin. Und auch der Crimson Ghost von den Misfits war ja nur geklaut von einer alten Fernsehserie. Also da wurde sich schon damals alles zusammengeklaut und dass wir dann so weiter...
Ich mache mal ein T-Shirt an, was Leute alles klauen.
Ach, guck mal, da ist er, der Crimson
Ghost. Ich hab so ein, aber das ist nicht der Originale natürlich. So, will sie ja nicht verklagen lassen.
Ja. Sehr gut.
Ja. Ich habe ihm eben das Ox-T-Shirt gezeigt, das ihr vielleicht gesehen habt. Gab es vor 3-4 Jahren mal, wo zufälligerweise ein Totenkopf drauf ist, der möglicherweise leicht dem der Misfits ähnelt.
Ah, ja, ohne das Ox-Logo zu sehen, habe ich auch gedacht, das wäre so. Ja. Aber gut, selbst das Danzig-Logo ist von einem Marvel-Comic geklaut worden. Also da, ja, ist viel passiert. Ne?
Das heißt, sie können dann eigentlich auch gar nicht verklagen.
In der Tat hat es aber Jerry Only von den Misfits probiert. Wir hatten damals eine Website, die hieß fiendclub.de und haben dann das Fiend Fest gemacht, so hieß es ganz am Anfang. Und dann haben wir eine Klageschrift bekommen, dass wir das nicht mehr nutzen dürfen. Unser Label-Logo war ein Totenkopf mit einer Devil Lock, da hat Jerry Only gesagt, das wäre er. Dann haben wir, also es war eine Klageschrift über, ich glaube, $200,000.
Autsch.
Genau, und glücklicherweise gab es da einen Anwaltskontakt. Ich habe dann bestimmt 10 Seiten an Gegenargumenten geliefert. Der Anwalt hat das Ganze in einen Kontext gebracht. Dann kam dann auch sehr schnell gar nichts mehr aus Amerika, aber bei dem Streitwert waren natürlich die Anwaltskosten waren dann schon bei ein paar tausend Dollar, Euro dann in dem Fall. Ja, das hat meine Liebe zu den Misfits etwas beeinträchtigt, möchte ich sagen. Heute ist es eine Anekdote von damals.
Ja. Ja. Viel Feind, viel Ehre. Ja. Man wurde immer wahrgenommen, selbst von solchen Leuten.
Ja, und wir haben damals ja mehrere Shows mit den Jerry Onlys Misfits gespielt und am Anfang fand er uns total super und kam in unser Backstage-Raum und so weiter, ne? Und als er dann da plötzlich gemerkt hat, nee, nicht nur werden die bekannter, sondern das sind die, die dieses Fiendforce Records machen, da war plötzlich von Freude keine Spur mehr. Ach ja.
Ja, nun. Dieses Fiend, dieser Begriff, ich meine, wir wissen alle Alien Sex Fiend. Mhm. Und Ale Sex Feind von dem goldenen Zitronen, der sich sehr schön danach benannt hat.
Ach, okay.
Aber Alien Sex Fiend. Ja. Also für die Leute, die mit dem Englischen manchmal gewisse Schwierigkeiten haben, F-I-N-D geschrieben. Wo kommt dieser Begriff her und wieso passt der so gut, dass man den dort verwenden kann? Der tauchte im Misfits-Song Kontext, in einem Titel irgendwo auf oder was kannst du das?
Es gibt den Song Fiend Club auch als Misfits-Song, aber von den 90er Jahren Misfits. Aber ehrlich gesagt, dieser Begriff ist ja auf Deutsch gar nicht zu übersetzen, sondern der ist interpretierbar. Das heißt im Prinzip sowas wie böser Geist oder sowas in der Richtung.
Wie ein Banshee oder sonst.
Ja, genau. Aber er wird auch oft interpretiert als eine Art Süchtiger, jemand, der besessen ist, also Sexfiend, ne? So jemand, der die ganze Zeit nur hinter Sex her ist und so. Ich glaube, der ist recht universell einsatzbar, wenn man sagen will, das ist eine Fesemöb.
Das war jetzt so rheinländisch, latent belgisch.
Ich komme ja aus Köln, da sagen das viele.
Ja, ja. Noch.
Ja, aber es ist ein schöner Begriff irgendwie. Ich weiß auch nicht, der, klar, manchmal wird der als Friend dann, manche vertun sich dabei.
Friend Force.
Ja, auch genau, schön. Auch schön, ja.
Ja, Emo, da macht der Emo unter dem Namen Friend Force, gibt's ein paar Emo.
Force to Decay wurde früher als Emo-Band betitelt. Als Emo noch Schreikram war, dann wurde es Screamo, dann wurde es alles mögliche andere.
Love Pop.
Ja.
Wie lang ging das mit eurem Label? Du hattest ja da auf jeden Fall einen Mitstreiter aus Hamburg, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr memoriere.
Ja, Paddy.
Paddy, ja. Wie lange habt ihr das gemacht und wieso war es dann irgendwann vorbei?
Wir haben das 10 Jahre gemacht und mit den lieben Leuten von Cargo Records als Vertrieb. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber an irgendeinem Zeitpunkt, mag man sich heute gar nicht mehr vorstellen, haben die Leute keine Vinyls mehr gekauft. Dann haben wir wirklich Sachen, also Tonträger rausgebracht, nur auf CD. Dann haben die Leute auch, als viel MP3s plötzlich unterwegs waren, immer weniger CDs gekauft. Und irgendwann hat sich das nicht mehr gerechnet, auch weil wir die sogenannten 360-Grad-Deals überhaupt nicht gemacht haben. Das bedeutet, dass heutzutage Labels die volle Verwertungskette natürlich für sich beanspruchen, weil du...
Also die Aufführungsrechte, also die Verlagsrechte, wie man sagt, sodass dann Geld über quasi GEMA-Erlöse und so weiter reinkommt, T-Shirts.
Genau.
Solche Sachen.
Ja, Merchandise generell, ja. Richtig. Auch Booking oft spielt da mit rein. Gut, Verlagsrechte, die verwalten die natürlich, kriegen einen Anteil davon. Die Rechte bleiben natürlich, eigentlich hat der Verlag die Rechte.
Kümmert sich treuhänderisch letztlich.
Genau, ja. So ist es nämlich. Sorgt natürlich dafür, dass Geld reinkommt. Aber heutzutage musst du halt als Label auch gucken, dass du viele Eisen im Feuer hast, um aus einer Band eigentlich alles rauszuholen, weil du Tonträger kaum mehr verkaufst und natürlich digital fast keine Kohle reinkommt, sondern das läuft natürlich primär über Konzerte spielen, Merchandise-Verkauf. Wohl den riesigen Bands, die alles selber in der Hand behalten können, das ist natürlich der gute Schritt. Das können aber die Kleinen natürlich nicht. Und ein Label, das sage ich natürlich eigennützig, aber auch uneigennützig, hat natürlich immer noch eine Vielzahl an Aufgaben, besonders wenn ein bisschen Manpower und Idealismus auch dahinter steckt. Und das können viele Bands gar nicht so leisten. Deswegen ist natürlich der Promo-Effekt mit einem Label im Rücken oft größer. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man als Band ist es halt nicht damit getan, einfach über DistroKid die Sachen bei Spotify zu haben, weil dann erfährt es halt trotzdem keiner. Ne? So.
Das heißt, du hattest auf jeden Fall schon, wenn wir mal die 30 Jahre zurückgehen, in den 90ern die Erfahrungen mit Force to Decay. Dann, wir kommen gleich mal auf The Other, wo das so direkt losging. Du hast dann mit ein eigenes Label gehabt und du sagtest, du hast es reaktiviert. Das musst du mir auch gleich noch erzählen. Du hast also schon über die Jahre einfach auch sehr viel Erfahrung gesammelt, wie man jetzt nicht nur Musiker bist. Du bist ja, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, du bist selber kein Musiker, sondern nur Sänger. Ist das richtig?
Heute bin ich nur Sänger. Bei Force to Decay habe ich noch Gitarre gespielt. Ich bin kein schlechter, sag ich mal, Death-Metal-Gitarrist. Also ich kann schön den Rhythmus mit der rechten Hand halten, mit der linken Hand, also ich habe kein Gedudel hingekriegt, da war ich immer wahnsinnig mies. Ich kann dir so Sachen kann ich halt machen, aber da habe ich dann irgendwann eingesehen, irgendwann sagte mal jemand bei der Probe, ich weiß nicht, irgendeiner von Forst EDK war es wahrscheinlich, sagte, hier Misfits Coverband, lass mal überlegen. Und dann ging es darum, wer singt. Und dann sagte irgendwer, du singst doch eh ständig Elvis, mach du das doch. Ja, und dann musste ich halt die Gitarre aufhören und dann musste ich halt den Glenn Danzig geben. So ist das eigentlich nur gekommen.
Okay, ein Crooner.
Ja, ja, genau, ja. Am Anfang habe ich wirklich so dann, ne, versucht, so wirklich auf Danzig zu machen. Das mache ich heute bei The Abba nicht mehr.
Wie hieß die Misfits Coverband?
Ghouls.
The Ghouls.
Ja, genau. Und da haben wir viel gespielt damals. Besonders gerne mit Ramones Coverbands. Und aus der Ramones Coverband Los Camarones wo habe ich dann zwei andere Mitglieder für die Ghouls rekrutiert, die dann auch lange bei The Other waren. Ja.
Und wie kam es dann, wie und wann kam es dann zur Gründung von The Other, als alle Misfits-Songs so gut saßen, dass man sagte, jetzt wissen wir, wie der Trick ist, jetzt können wir das auch selber spielen?
Ja, das war, also 99 haben wir mit den Ghouls angefangen und dann kam der Zeitpunkt, also da haben die Misfits ja zwei wirklich großartige, wie ich finde, Alben rausgebracht. Ja, die finde ich richtig geil, American Psycho und Famous Monsters. Dann hat sich natürlich Michael Graves als kompletter Vollhonk geoutet und dann hat sich die Band mehr oder weniger auch aufgelöst. Und dann haben wir gesagt, naja gut, jetzt werden wahrscheinlich keine neuen Misfits-Songs rauskommen. Leider kamen doch noch neuere Misfits-Songs raus. Dann haben wir gedacht, dann müssen wir das machen und haben dann bei einem Ghouls-Konzert heimlich einen eigenen Song reingeschmuggelt. Und danach wurden wir darauf angesprochen, was das denn für ein unbekannter Misfits-Song war von dem einen. Und die anderen haben das einfach so akzeptiert, haben gedacht, okay, das ist der richtige Weg. Und so haben wir das dann weiterverfolgt. Und dann haben wir ein Demo aufgenommen mit 4 Songs. Und dann habe ich plötzlich gedacht, so, ach, warum soll ich das rumschippen an irgendwelche Labels? Ich könnte das ja einfach mal selber machen. Und dann habe ich Paddy online kennengelernt bei besagten fiendclub.de. Und ich habe mir was Geld von meinen Eltern geliehen, habe alle Kontakte, die ich über auch Bekannte hatte, online überall angeschrieben. Auch hier Wednesday 13, Bands, die dann schon bei Roadrunner waren und so weiter, Necromantics, die damals schon bei Nitro waren von Dexter, von Offspring, das Label. Und irgendwie hatten die Leute Bock drauf, die fanden das plötzlich geil. Und ja, und dann ist halt auch dieser Sampler rausgekommen, der hat dann plötzlich mit mehreren 10.000 verkauften Exemplaren wirklich einen Grundstock geliefert.
Okay, krass.
Ja, war bei Hot Topic. In Amerika stand der in jedem Laden. Krass, ne? Und der zweite Teil ebenso. Ja, und am Anfang, wir haben natürlich alles wirklich wieder, wir haben halt Platten rausgebracht, alles wieder für Anzeigen im Shop gemacht, den Paddy aus Hamburg gemacht hat. Und so, aber irgendwann, wenn die Verkäufe dann so, dann versickert dann auch das Geld.
Es ist schon erstaunlich, dass es ja solche Genres gibt. Wir erinnern uns an den großen Stoner-Rock-Hype, wo Toppe von People Like You eine ganze Zeit lang irgendwie auch aktiv mitgemischt hat.
Ja.
Das war so späte 90er, dann bis in die Mitte der Nullerjahre rein. War ja ein Riesending, also nach Fu Manchu, Caius und so weiter, wie diese Genre ging. Und dann ist das, also die Dinge, die sind total groß und plötzlich nach 5 bis 10 Jahren haben die irgendwie so ein Ding, so ein Zenit überschritten und das sackt komplett weg. Und sowas haben wir ja über die Jahre immer wieder mal beobachtet. Hast du eine Idee, so als, bist du ja auch im popkulturellen Bereich als Musikjournalist tätig, woher solche Zyklen kommen? Wie erklärst du dir das?
Also ich damals zur Jahrtausendwende, da habe ich viele Interviews darüber gegeben, warum gerade Horror so aktuell ist und warum so ein Genre wie Horrorpunk da in der Zeit so groß in Anführungsstrichen werden konnte. Und ich habe das so ein bisschen damit erklärt, dass diese Jahrtausendwende auch für Ängste gesorgt hat, ne, von Computer, die ausfallen und was nicht was. Und gerade in Zeiten, in denen es Bedrohungen gibt, ein Genre wie Horror wieder ja irgendwie prosperiert, dadurch, dass es gleichzeitig irgendeine Art Erlösung schafft. Wer sich mit Horror auseinandersetzt, ne, der geht 1,5 Stunden ins Kino, gruselt sich ganz doll, geht wieder raus und sagt, ach, die Welt ist ja doch nicht so schlimm. Oder natürlich, es gibt eine durch Horror eine Verarbeitung von bestimmten...
Katharsis.
Eines Katharsis, richtig, genau. So, und jetzt will ich nicht sagen, dass Horrorpunk jetzt gerade das ganz große Ding ist. Aber wir erleben natürlich gerade unfassbar gruselige Zeiten, ne, um uns rum. Wir brauchen es gar nicht auflisten, aber natürlich ist jetzt sowas wie, also Punkrock und Horror sind, glaube ich, Dinge, die beide Genres sprechen Tabuthemen an. Und deswegen glaube ich, dass beide Genres davon auch profitieren werden. Und wenn man gerade im Kino guckt, es gibt immer mehr Horrorfilme. Also ich hoffe, Horrorpunk zieht nach. Aber kurz noch People Like You. Was für ein geiles Label das damals war, ja. Also The Spook zum Beispiel, das war ja die erste relevante Horrorpunk-Band in Deutschland, aber dann auch
Rosferatu aus Essen. Wir wissen, wie er wirklich heißt. Wir kennen ihn, hat auch was Ox früher geschrieben.
Ja. Genau, ja, wir sind natürlich immer noch in Kontakt und alles. Also, und Wolfskull ist auch eine tolle Band, in der er jetzt spielt. Aber auch damals die Rock'n'Roll-Bands, die Bones.
Tiger Army waren ja auch super, ja, in der Hinsicht. Wir haben das wunderbar verbunden, beides.
Ich glaube, ohne Tiger Army wäre dieses ganze Genre gar nicht so sehr auf den Psychobilly gekommen, weil wenn man nur Meteors oder Demented im Kopf hat, dann ist das schon sehr, sehr roh. Tiger Army haben da die Melancholie.
The Power of Moonlight. Was für ein Album, wirklich jetzt auf Gänsehaut. Weil, als ich das erste Mal gehört habe, diesen Song, da habe ich gedacht, ey, das ist ja unfassbar.
Da sind wir wieder bei diesem, du hattest vorhin Elvis erwähnt, dieses Elvis Croonan plus Misfits plus dann diese dulische Nummer und dann eben der Psychobilly Fundament.
Voll, genau. Und London May von Danzig am Schlagzeug und so weiter. Da gab es halt viele Überschneidungen. Und ja, leider, es hat Tiger Army haben natürlich auch dann sehr schnell
verkackt.
Die verkackt, das muss man einfach sagen.
Und großes Ego des Sängers ist nie hilfreich in solchen Konstellationen.
Nichtsdestotrotz, also wenn die Nummer käme, ich würde hingehen. Am liebsten würde ich für meine Hell Nights Tour, die ich jedes Jahr veranstalte, hätte ich sie total gerne als Headliner. Ich sagte, mein Traumline-Up wären AFI, Tiger Army, wir und Major Menodus.
Hey, man darf nicht vergessen, bevor die zu einer, Entschuldigung, das ist jetzt eine Meinungsaussage, lahmen Pseudo-Emo-Crap-Band wurden, das war jetzt die vorsichtige, freundliche Version, das auszudrücken, waren die ja wirklich bei den ersten zwei Platten mindestens eine unglaublich geniale Punkband mit genau diesem ghoulischen Unterton.
Bei der ersten hatten sie das für meine Begriffe noch nicht, aber spätestens bei der Halloween-LP und Black Sails in the Sunset und danach die Art of Drowning. Unfassbar geil, wobei ich die beiden danach eigentlich fast noch geiler fand, weil sie natürlich dieses Gothic und das Pompöse damit reingebracht haben. Dann kam ein ganz großer Abfall über Jahre hinweg bis zum neuen Album, was ich wirklich grandios finde, was natürlich ein klassisches Post-Punk-Gothic-Album ist, aber mit Hits und die hatten sie lange nicht.
Da sind wir bei dem Thema, dass uns, ich komme gleich mal auf die ursprüngliche Idee, weshalb wir uns heute hier zusammen gesetzt haben, kommen. Du hattest es mit Horrorpunk als dieses ja Katharsis-Ding beschrieben. All diese Funktionen kann man ja subsumieren unter dem Begriff Goth, was natürlich auch alles und nichts ist. Wenn man das ganz breit fasst, wir kennen diese ganzen Trends, die es bei TikTok, Insta und so weiter gab und gibt. Aber das, was du bezeichnet hast und wie du es beschrieben hast, das ist natürlich eigentlich auch diese Elemente von Goth. Wir haben damals in den 80ern eigentlich, sagt man, es war BMS Wave genannt, Goth kannten wir als Begriff in Deutschland damals erstmal noch gar nicht. Aber genau dieses
Gruftis.
Die Gruftis, ja, furchtbar, aber das haben wir. Ja. Och, das haben andere Leute über uns gesagt, aber das war ein peinlicher Begriff, den haben wir selber nie angewendet, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist natürlich ein Genre, das im Grunde quasi nochmal das Parent-Genre auch zu Horrorpunk sein kann, wo das einer der vielen
Zweige darunter ist. Wo war bei dir diese Connection zu dem Goth-Ding, das sich natürlich in vielfältiger Hinsicht bis heute auch noch beschäftigt?
Das hat sich so ein klein bisschen eingeschlichen. Ich bin aufgewachsen mit Metal, also mit Kiss und dann später Motley Crue, Maiden, Priest und so weiter. Und dann hat es eigentlich meine Schwester, die ein paar Jahre, anderthalb Jahre jünger ist als ich, die hat dann plötzlich im Zimmer nebenan angefangen, Bad Religion und Ramones zu hören. So, und da habe ich gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich mich damit mal reingehört, war total begeistert. Dann kam bei ihr Danzig, Sisters of Mercy und sowas dazu, später so. Und Sisters haben mich dann sehr schnell abgeholt. The Cult habe ich schon deutlich früher gehört. Und das war für mich aber alles...
Was bist du für ein Jahrgang?
72.
Okay.
Ja. Das war für mich aber alles irgendwie Rockmusik. Ich konnte das nicht in irgendeiner Szene so festmachen. Und ich sag mal, erst als ich mitbekommen habe, wie die Sisters auch im Metal so langsam akzeptiert wurden und dann...
Waren wir dann also bei 1989, 90,
genau.
This Corrosion und so weiter.
Genau da. Und da wurde mir plötzlich klar, ach, da gibt's ja noch ganz andere Bands. Ne? Und dann...
Fields of the Nephilim.
Genau, ist man aufs Bauhaus und so weiter gestoßen. Ne? Aber das hat alles seine Zeit gedauert, weil ich glaube, ich war damals noch nicht so empfänglich für, weil wenn du Punk und härteren, schnellen Punk und Metal hörst, und dann kommt plötzlich Bela Lugosi's Dead. Dann denkst du so, da gehört auf jeden Fall ein bisschen Schmackes. So, das heißt, bei mir hat sich das, ja, da war ich wirklich spät zu nah. Das hat sich so über die Jahre entwickelt. Vor allem deswegen, weil wir mit der eigenen Band ganz plötzlich, ohne es zu ahnen, ins Zwischenfall zum Konzert mit der Deep End eingeladen wurden. Wir sagten, das passt doch überhaupt nicht. Doch, vertrau uns, das passt. Und plötzlich standen wir da und die Gothic-Szene hat uns mit offenen Armen in Empfang genommen.
Nicht Forced to Decay.
Nee, das war, genau, richtig, Entschuldigung. Da, jetzt sind wir schon Anfang der 2000er, ja, gut, da, genau. Aber da habe ich mich dann viel intensiver damit auseinandergesetzt, aber vorher natürlich die ganzen anderen Sachen auch gehört. Ja, klar. Aber
interessant natürlich, dass du und Carsten, Kontrolle, ihr zusammen bei Forced to Decay gespielt habt und ja, da ihr damals in den 90ern halt definitiv ganz andere Musik gemacht habt und man jetzt, wenn man mal The Other und Kontrolle nimmt, durchaus wieder in ganz ähnlichem Fahrwasser angelangt seid.
Das ist wirklich
lustig, oder?
Es ist wirklich lustig, besonders hat auch Carsten ja eine Zeit lang ganz andere Musik gemacht mit Blank und so weiter, ne, und ja, aber wahrscheinlich war es auch wirklich der gemeinsame Background. Aber wir haben damals schon mit Forced to Decay, mit zum Beispiel Simon oder wie auch immer sie ausgesprochen werden, die finnische Gothic Band gecovert.
Und dann schreibt sie
Seigmen.
Genau, S-E-I-G-M-E-N.
Ich glaube ja, genau, richtig. Also das heißt, wir auch da fanden wir das schon beide geil und wahrscheinlich hat sich das unser Lebensweg so entwickelt, dass wir heute wieder zusammenfinden musikalisch. Wobei, man darf nicht vergessen, dass Carsten mir die allererste Misfits-LP in den 90ern, frühen 90ern sogar geliehen hatte. Und das war die erste Best-of da, die, wie auch immer sie hieß.
Ja.
Genau.
Hm.
Und 97 war ich das erste Mal im Konzert. Ja, und da war schon klar, dass die Misfits Gothic beeinflusst sind. Ne? Waren sie ja logischerweise immer, wenn du so an London Dungeon oder solche Songs denkst.
Ja, oder sagen wir so, sie waren ja vor dem offiziellen britischen Goth, waren sie ja da. Und wenn man das mal, erstmal was Henne-Ei-Prinzip, aber
ja,
zig Sachen haben wir ja da ineinander gegriffen und wechselseitig irgendwie gefeedback, das ist ja schon sehr komplex. Das hat ja dann all das, und da sind wir jetzt bei dem Thema, weshalb wir uns ja dann hier gesagt haben, wir treffen uns mal und reden mal drüber. Das Buch von John Robb, Goth, das ich übersetzen durfte und das ich dir gegeben habe, so hey, vielleicht kannst du was drüber schreiben in deiner Tätigkeit als Musikjournalist, ist doch genau dein Thema. Sag mir mal, was du davon hältst. Das interessiert mich als jemand, der dich da auch als Fachmann ansieht, halt eben ganz konkret. Und John Robb, das noch kurz, hat natürlich genau diese ganzen Kontexte versucht herauszuarbeiten, diese Verbindungen, Überschneidungen, wo kommt das alles her und wozu hat es geführt?
Ja, das fand ich auch in diesem riesigen Wälzer, fand ich das auch erstaunlich, wie detailliert verliebt er da zugange war. Also da sind ja Querverweise zu Einflüssen von überall und von Doors und Led Zeppelin und was nicht was, wo das alles herkommt, das hat alles Hand und Fuß, denn natürlich die Düsternis von The Doors, die ist ja, wenn man einmal drauf gestoßen wird, ganz klar ist das die Ursuppe von dem, was heute Goth genannt wird. Und also das Buch war natürlich auch augenöffnend zum Teil. Ich habe mir auch direkt eine Playlist gemacht von Bands, die früher im legendären Batcave dann liefen, die da überall genamedroppt wurden und wo ich dachte, ja, den Namen habe ich schon mal gehört, da müsste ich noch mal reinhören, oder den Namen habe ich auf Teufel komm raus noch nicht gehört. So, man muss sagen, es war nicht alles mein Fall. Manches war schon verdammt krachig, aber das ist auch das, also das, ich fand das super, dass ich ganz neue Sachen wieder entdeckt habe.
Obwohl man doch eigentlich denkt, man kennt da ja alles, man ist doch Fachmann,
ja.
Kenne ich doch alles, weiß ich doch alles. Ah, okay, ja, hatte ich so exakt nicht auf dem Schirm.
Ja, ich fand's auch super, dass dieser Club Batcave, über den wir übrigens auf unserem neuen Album einen Song haben, wenn man so will, nicht über dem, aber wie detailliert die Szene, der Club und so da dargestellt wurden. Und das wurde total erfahrbar so. Und diese Relevanz, natürlich kann man sagen, das Zwischenfall in Bochum, legendär und so weiter, aber diese Relevanz, die dieser Club hatte als Kickstart für eine ganze Szene, die wird da so richtig deutlich. Ne? Und wenn ich bedenke, dass auch wir schon mit Specimen oder wie sie alle heißen, auch schon Konzerte gegeben haben, natürlich haben die Leute, ja, legendäre Band. Und dann liest du das, weißt, dass sie legendär sind, aber plötzlich werden sie viel legendärer, weil der Kontext plötzlich da ist. Ne? Und das, ich kannte als Kind Adam Ant natürlich auch und fand den super. Und heute weiß ich, dass der damals irgendwie auch zu der Szene dazu zählte. Und was ich auch richtig, richtig schön fand, waren die wirklich detaillierten Kapitel über halt relevante Bands. So eine Band wie The Damned, die ich wirklich liebe. Also auch gerade ihre Gothic-Alben, Phantasmagoria zum Beispiel, ne, wie die dann, also gut, bei denen wusste ich schon sehr viel, aber wie das auch in den Kontext gebracht wurde. Weil vielen ist ja heute nicht klar, dass The Damned für ganz viele Leute auch eigentlich eine Gothic-Band sind. Ne, wenn ich mir die Elektro-Kiddies auf einem Amphi-Festival angucke und die wissen noch nicht, was The Damned ist. Ne? Ja, Leute, das sind hier die Miturväter von dem Ganzen.
Eloise, ja, eigentlich auch wieder tragisch natürlich, dass sie dann mit einer Coverversion so richtig bekannt wurden, aber Barry Ryan hieß er, Eloise, das Original, ja. Und Rupert Rodeo, also ich stand auch davor, es nieselte leicht, das war an dem Abend dann so ein bisschen spooky, aber klar, alle nur so, Eloise, wundervoll.
Ja, ist ein
und Dave Vanian, ein Crooner vor dem Herrn mit seinem alten Elvis-Mikrofon, diesem, wie heißt dieses edelmetallglänzende Spezialmikro, du weißt.
Ja, ja, natürlich weiß ich, aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Sieht aus wie ein altes Radiomikrofon.
Jetzt, so, no, ja. Ja. Und seine tolle und sein Bariton, unglaublich, der Typ.
Für mich ist das einer der genialsten und auch unterbewertesten Sänger aller Zeiten. Dieser Mann ist so in Würde gealtert, der sieht top aus, der bewegt sich auf der Bühne mit einem Stil und einem Charme. Seine Stimme ist voll da, der ist super höflich. Wir waren damals 2007 waren wir mit The Damned mal auf Tour und ich habe mehrmals mit ihm dann auch abends gesessen. Dann hat er erzählt, wie die mit Misfits unterwegs waren, wie er dann vor der Misfits Reunion gefragt wurde, ob er bei den Misfits einsteigen wollte und solche Geschichten. Und ich habe nur die ganze Zeit gedacht, kneift mich jemand, ich sitze hier mit Dave Vanian.
So, und Schwärm ist ja wiederum, mit wem er verheiratet ist.
Ja, mit Morticia.
Patricia Morris.
Patricia Morrison, die auch bei Sisters of Mercy gespielt hat, natürlich. Ja, ich habe sogar ein altes Sisters-T-Shirt zu Hause, wo sie auch drauf ist. Ja, natürlich war sie jetzt nicht super lang dabei, aber genau.
Und von da aus gab es ja noch wieder Connection zu Gun Club, die ja wiederum auch für wir in den 80er Jahren aufgewachsenen all diese Bands irgendwie automatisch zusammen gehört haben. Und dann auch verblüffend so diese Verbindung von Christian Death zu dem mit den Agnew-Brüdern, zu Adolescence und so weiter. Wie
und da lasse ich nicht Lord of the New Church vergessen.
New Church, was für eine geniale Band.
Ja, ja, also, wirklich.
Und da bist du ja dann wieder bei Generation X. Und also alles hängt mit allem zusammen. Context is everything. Ist ja mal
so wie es zu. Also wirklich, ohne den legendären Sex Pistols Gig, ne, ich glaube, das wird auch im Buch behandelt, aber das, also die Geschichte liest man natürlich in jedem Buch über Punkrock. Und sie war halt eine Punkrock, ein Fangirl, wenn man so will, aber natürlich schon immer extravagant unterwegs. Und ja, wie das da beschrieben wird, auch mit Joy Division und so weiter, da war so ein, ob es der Batcave Club war oder dieses Sex Pistols Konzert, da sind einfach so viele Bands draus entstanden. Und viele haben den Punkrock genommen und haben den zu was Neuem gewandelt. Jetzt muss man natürlich sagen, also heutzutage wird es ganz schwer, irgendwas Neues zu erschaffen. Das war vielleicht in den Mid-70ern, End-70ern noch was anderes. Da hast du einfach mal ein paar Riffs andersrum gespielt und plötzlich war das total düster und neu. Na gut, dann kam im Goth dann vielleicht der Elektro-IBM irgendwas dazu.
Da war ich dann halt irgendwie raus. Das ist so dieser Part von Goth, der ja auch irgendwie mit dazugehört zu der kleine Bruder, der heutzutage sehr bekannt, recht bekannt ist. Ist halt nicht meins, aber wird oftmals damit assoziiert. Aber darüber werde ich unter anderem dann mit Dr. Mark Benecke mich bei Gelegenheit mal unterhalten.
Schöne Grüße. Er hat bei uns bei einem Hörspiel mit, wir haben ein The Other-Hörspiel gemacht und hat Mark Benecke hat natürlich den Wissenschaftler gesprochen.
Natürlich.
Natürlich.
Ja. Ja, The Other, da spielst du eine Rolle. Du bist da nicht der Thorsten Wilms, sondern du bist dort?
Rod Usher, genau.
The Rise and Fall of the House of Usher?
Ja, nur The Fall of the House of Usher, also in der Tat. Ich war als Kind habe ich irgendwann Stephen King gelesen, dann habe ich rausgefunden, ähnlich wie es hier mit Punk und Goth, man muss ja irgendwie die Wurzeln kennen, ganz plötzlich bin ich bei Poe und Lovecraft gelandet und ich habe damals gedacht, das wäre total pfiffig, wenn ich mich jetzt Rod Usher nenne. Ich habe gedacht, das kennt bestimmt keiner, ist klar. Aber ja, das bin ich dann irgendwie geworden und das halt schon in der Misfits-Coverband, weil Glenn Danzig heißt auch nicht immer Glenn Danzig und Jerry Only ist nicht immer Jerry Only. Da haben wir gedacht, wir brauchen auch irgendwie abgefahrene Pseudonyme und unser Bassist heißt immer noch Andy Only. Das ist ja traurig, aber wahr. Aber irgendwann ändert man es halt nicht mehr. Und aber der Name Rod Usher hat immerhin den erfreulichen oder schaurigen Bezug zu dem Hintergrund, dass ich Horror total klasse finde und natürlich Gothic, Gothic Literature, Gothic Novel und so weiter. Und somit ist das schon stimmig. Und naja, so vor einem Konzert die Kriegsbemalung anlegen und dann zu einer Figur aus einer Gothic Novel zu werden, hat ja auch ein bisschen was Charmantes.
Machst du das selber oder hast du da Hilfe?
Wir haben angefangen, da hat meine damalige Freundin, die Maskenbildnerin und Friseurin gelernt hat, das gemacht für uns und ist immer auch mitgefahren. Irgendwann hatte sie dann, als wir auch getrennt waren, keine Lust mehr darauf und hat uns dann gezeigt, wie es geht. Und ich will sagen, wir haben zwar unser eigenes Make-up, so das kriegen wir einigermaßen hin, aber wir sind trotzdem jetzt keine besonders guten Schminker. Aber ich merke auch, manche in der Band haben deutlich mehr Talent als andere. Und ja, bei manchen musste ich dann vorm Auftritt dann auch noch immer Mitmusiker anmalen. Das ist dieses Ganze, weißt du, so hast du vor dem Konzert, hast du so eine Tour. Also wir lassen uns immer eine Stunde Zeit. Das ist so dieses Runterkommen vor dem Gig. Ne? Erst die Klamotten anziehen, dann vom Spiegel so anmalen. Und so, das ist so ein Runterkommen. Das ist natürlich komplett weg, wenn du danach noch deinen Kumpel anmalen musst. Ja.
Darf ich dich mal ganz offen fragen, inwiefern man für sowas in Zeiten, in denen jede Menge toxische Männlichkeit und so weiter im Spiel ist, wird man dafür, dass man sich als Mann anmalt, was ja oftmals konnotiert wird mit bestimmten Drag-Subkulturen und ähnliches, wird man dafür auch mal dumm angemacht oder ist das als Rockband halt vollkommen okayness Behavior?
Ja, boah, das ist ein ganz, das ist ein, blödes Thema, weil ich weiß nicht, was ich alles darunter einordnen kann. Ne? Also als wir das erste Mal beim Wave Gothic Treffen gespielt haben, da waren die Leute total begeistert, fanden das super und da hat sich auch noch nicht jede Band ein Image verpasst. Ich erinnere mich aber auch, als wir zu irgendeinem Mal beim Ruhrpott Rodeo gespielt haben, vor uns Knochenfabrik, alles rappelvoll, dann kommen wir auf die Bühne, die Leute sagen, was sind das denn für angemalte Fatzke, sehen die aus wie Metalheads und so und plötzlich war es da deutlich leerer. Ne? Also was ist das für ein, was heißt das? Passen wir einfach nicht in die Szene, obwohl es ja Beispiele gibt von Punkbands, die so sind. Ob das, es ist ganz schwer zu sagen, ja, wo das eine beginnt, das andere endet. Man wird sicherlich in eine Schublade gesteckt. Aber also, dass wir jetzt irgendwie als schwul oder irgendwas abwertend bezeichnet worden wären, ist eher nicht passiert. Sondern es gibt eine grundsätzliche, also es gibt entweder eine Akzeptanz oder vielleicht auch Leute, die es toll finden, oder es gibt Leute, die es wirklich so ablehnen. Und da kann natürlich beim einen oder anderen dann mitschwingen, so, wie machen sich an, was sind denn das für Typen? Kann sein. Ne?
Okay, aber das ist jetzt Mutmaßungen und Aber hat mich so mal so vom Prinzip mal interessiert, wie sowas ist.
Also beim Punkrock, also gerade beim Ruhrpott Rodeo, was ich ja wirklich sehr liebe, deswegen freue ich mich auch immer, wenn wir da spielen, Alex.
Hallo Alex, wir haben übrigens auch
Punkrock. Genau. Ich glaube, das hat dann vielleicht damit zu tun, dass Punkrock generell Image-Bands immer so ein klein bisschen skeptisch beurteilt, weil die Leute natürlich denken, ach ja, die wollen jetzt hier irgendwie...
Das ist ja dann Fame, wenn man
genau, das ist dann ja Fame. Natürlich waren die Ramones auch eine Image-Band und wenn du willst, die Sex Pistols natürlich genauso, ne? Aber sobald du Schminke im Gesicht hast, ist es dann irgendwie nochmal ein anderes Ding. Deswegen, die Grenzen sind fließend in der Beurteilung von einer Band wie uns, glaube ich.
Wo habt ihr denn als The Other ein gutes Standing?
Ja, ich glaube, es ist immer noch wirklich die Gothic- und die Metal-Szene. Also wir haben ja jetzt auch mehrfach Wacken gespielt und Summer Breeze und sowas.
Weil ihr ja durchaus auch schon einen starken, ich sag mal so, Hardrock-Einschlag habt. Also nenne ich jetzt einfach mal so, also schon eher so eine, es ist weniger... Wobei der eine Song, den wir auf der Ox-CD drauf haben, das ist ja schon so eher so ein sehr cooler, losbrechender Punkrock-Nummer. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Oh, dankeschön. Ja, das freut mich sehr.
Aber tendenziell auch in der Vergangenheit war da schon auch ein bisschen mehr so großer Rock als jetzt sehr gruftiger Punk.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir jetzt mit dem Album davor und jetzt mit Alienated so ein bisschen wieder Back to the Roots sind, weil wir ein bisschen punkiger werden wollten in der alten Besetzung und wir sind immer noch gut befreundet. Also alles super. Aber da haben wir dann so ein bisschen in Richtung Mittempo rockigere Töne geschielt. Und jetzt, wo wieder mit mir Musiker in der Band sind, die auch Spaß am Punkrock und am einfachen mal einfach auf die Fresse. Oder einfach mal schrammeln, ne? Einfach schrammeln. Wir sind ja jetzt nicht plötzlich zu Exploited geworden, sondern wir müssen halt nicht immer noch einen Lick da einstreuen und der Mittelteil muss nicht immer plötzlich Halftime sein, sondern man kann auch einfach mal durchballern ein bisschen. Und das haben wir in Teilen jetzt deutlich mehr durchgezogen. Einfach mal schneller auf den Punkt kommen und get to the point quasi, ja. Und aber wir waren halt immer auch Goth beeinflusst und wir haben halt immer noch diese ganz tiefen Sachen. Früher habe ich sehr viel tief gesungen, jetzt singe ich wieder sehr viel tief, einfach um diese Atmosphäre wieder reinzukriegen. Und Peter Steele von Type O fand ich den großartig. Der war auch immer so ein bisschen Vorbild für mich. Und wenn eine Band Goth beeinflusst ist, dann sind das natürlich Type O Negativ gewesen. Und mir wurde dann öfter gesagt, dass das stimmlich deutlich schon ähnlich ist, wenn ich in die Richtung gehe und warum es nicht ausnutzen, besonders weil es ja auch Spaß macht, ne? Und halt sehr viel Atmosphäre verleiht.
Was macht das mit dir, wenn du in diese Rolle des Rod Usher schlüpfst und nicht mehr der Typ bist, der mir jetzt hier gegenüber sitzt?
Da, also da, das Also ich werde nicht zu einer komplett anderen Person, das steht außer Frage, ne? Aber ich will natürlich, wenn wir auf die Bühne gehen und über Monster singen, nicht aussehen wie der Typ, der neben dir an der Theke lehnt, ne? Also mit Hawaii-Hemd und Shorts. Also wir können auch nicht aussehen wie NoFX, wenn wir solche Musik spielen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und so lege ich halt einen Teil meiner Reserviertheit, meiner Zwänge vielleicht auch ab. Und kann viel mehr aus mir rausgehen und kann halt ein klein bisschen, also jetzt in Anführungsstrichen, übermenschlich sein, so vielleicht, wie vielleicht auch Kiss übermenschliche Figuren waren, die natürlich nochmal over the top, aber ich kann dann halt auch irgendwelche, und jetzt will ich euch alle hören, Sachen sagen, wo ich als Thorsten denke, boah, so einen Scheiß sag ich nicht. Aber wenn du so auf der Bühne stehst, dann kannst du Dinge tun, die du als normale Person nicht tun würdest.
Verzeih, wenn ich das so sage, aber das ist nicht negativ gemeint. Als Rheinländer ist es ja, du hast ja gerade Karneval hervorragend beschrieben. Ja, du möchtest auch nicht als Karnevalsband bezeichnet sein, bitten.
Ich bin natürlich auch quasi von Kindheit an ein Karnevalsjack und bin auch immer im Karneval unterwegs, aber mich hat sehr schnell das dunkle Karneval, nämlich Halloween, gepackt. Und dadurch, dass wir sehr früh mit Halloween-Konzerten am Start waren, Ende der 90er, als das noch nicht jeder Club gemacht hat, sondern die es gemacht haben, wirklich auch eher einer Subkultur angehörten, war dieses Horrorpunk-Motto, Every Day is Halloween, hat dann total gut gepasst. Und naja, auch an Karneval kann man Halloween verkleidet rumrennen. Also dementsprechend, ja. Das hat mich, wahrscheinlich war die Affinität zu Karneval war vielleicht auch der Grund, warum ich das ganze Halloween, das Theatralische, auch sehr schön fand. Ja.
Apropos, da sind wir natürlich bei dem Thema, dass der Podcast ja pünktlich erscheinen wird zu Halloween. Da gibt es jedes Jahr eine Festivität, für deren Zeremonienmeister du bist. Erzähl mal, wie kam es dazu? Was hat es mit auf sich? Wo findet es statt? Was gibt es dieses Jahr? Was gab es davor? Was ist für die weitere Zukunft geplant?
Also begonnen haben wir damit wirklich
nur... Das ist jetzt der Werbeblock.
Aber es macht ja auch Spaß, denn das hat ja eine Historie. Wir haben 99 im Underground als Misfits Coverband an Halloween, hatte ich die Idee, damals zu fragen, ob wir das da mal machen können. Mit einer Ramones Coverband, den seligen Ramones, hier auch aus der Gegend, aus Wuppertal, glaube ich. Und das ist super angekommen, da haben wir eine Tradition draus gemacht. Dann haben wir irgendwann beschlossen, dass wir eigene Songs machen. Da haben wir gedacht, okay, jetzt können wir nicht mehr mit einer Ramones-Cover-Band auftreten, sondern holen uns andere Bands aus unserem Genre dazu. Das hat sich dann 2006 zu einer ausgewachsenen Tour gemausert, sodass wir wirklich halt anderthalb Wochen, damals doch im Nightliner ganz dekadent, mit zwei Nightlinern waren wir unterwegs, krasser Scheiß. Genau, da waren wir mit den Bloodsucking Zombies, Resurrex und Blitzkid unterwegs. Und das hat sich seitdem durchgezogen, dass wir an Halloween in Köln spielen.
Was ist der Brandname des Ganzen?
Oh, Hell Nights nennt sich das. Selbst wenn es nur einmal stattfindet, ist es die Hell Nights. Genau. Und mittlerweile findet es wieder meistens häufiger statt. Aber eine Zeit lang ging es halt nur an Halloween. Da haben wir uns, ja, das Konzept ist immer dasselbe. Wir laden uns Freunde ein. Bands, mit denen wir eine Historie haben, Bands, die wir geil finden. Dieses Jahr sind es Wednesday 13, den ich auch schon erwähnt habe, war auf dem This is Horror Punk Sampler mit, also den, seit der bei People Like You damals war, haben wir Kontakt und haben seit 2005, seit unserer ersten gemeinsamen Tour, allerdings nicht mehr zusammengespielt. Blitzkid, mit denen haben wir schon gefühlte 60 Mal zusammengespielt. Dann sind noch Color Breeze dabei aus Phoenix, also sind drei amerikanische Bands. Und Color Breeze waren das letzte Mal vor 12 Jahren hier, waren aber auch auf dem This is Horror Punk Sampler und sind ein echter Geheimtipp. Vielleicht allerdings die Band mit den höchsten Klickzahlen von allen Vieren. No. Also es ist ein sehr illustres Line-Up für die geneigte Horror Punk Community. Vielleicht aber nicht ganz so zukräftig für normal Gothic oder Leute, letztes Jahr hatten wir nämlich Six Down Ice und Necromantics dabei. Wir und dann noch Zombies von Fiend Force Records. Das hat auch wirklich gut gezogen, aber also wir sind jetzt schon in Köln, haben wir über 1000 Karten los. Ich hoffe auf, ja, und sind noch in Leipzig, in Hamburg, in Hannover und in Berlin.
Natürlich dann nicht an Halloween, sondern davor und danach.
Glaub mal, das ist eine logistische Herausforderung. Wir fahren zum Beispiel dann von Hamburg, also von Berlin nach Hamburg, dann nach Hannover, dann nach Köln, dann wieder nach Leipzig, um dann wieder nach Köln nach Hause zu fahren. Alk. Ein Horror.
Routing is everything.
Ja, genau.
Wie der Booker sagt.
Ja, wirklich. Ja, und dann kommt natürlich auch unser Album genau an Halloween raus. Hat natürlich den Hintergrund, dass es einfach schön passt, aber vor allem, dass wir da eine Tour haben, wo wir auch viel von den Dingern verkaufen können. Ja. Unser letztes Album war das erste von uns, was gechartet ist. Das war natürlich ein geiles Gefühl. Ob das dieses Jahr, wo kein Corona ist, wo jeder zu Hause sitzt, Geld hat und Musik hört, sich nochmal da so darstellen lässt, sei mal dahingestellt, aber wir tun alles dafür.
Ja. Und du musst ja nicht davon leben, sondern du hast über Jahre, wie ich weiß, immer als Journalist gearbeitet oder zumindest mit als Textarbeiter.
Genau.
Je nachdem, wie man das bezeichnen
will. Ja, ich wollte immer Journalist werden und habe das auch lange durchgezogen, war auch ganz früh beim Online-Journalismus, habe für unter anderem RTL.de gearbeitet und dann irgendwann als mit Journalismus, außer man betreibt ein weltweit bekanntes Fanzine wie das Ox, als angestellter Journalist kein Geld mehr zu verdienen war, da bin ich in der Tat in die Werbung gegangen, habe da auch sehr, sehr schöne Jobs gehabt und Zeiten mitgemacht. Also da habe ich mich in keinster Weise gefühlt, als hätte ich mich verkauft. Nee, da gab es auch gute Aufträge. Ja. Da möchte ich, ich habe lange für Lifter Treppenlüfte gearbeitet.
Ah, Moment, die Dinger, die Oma und Opa sich einbauen lassen, die dann 20.000 Euro kosten. Und wenn man dann auszieht, sagen die von der Firma, ja, für 5.000 Euro bauen wir ihnen das wieder ab. Nee, Geld kriegen sie nicht. Entschuldigung, ich will niemanden verdächtigen. Die Firma Lifter natürlich ist hier nicht, aber ich habe gehört, dass das Geschäftsmodell ungefähr so funktioniert.
Also okay, das mit dem Abbauen, das weiß ich echt.
Ich weiß nicht.
Aber ich war vor allem, also was ich wirklich, das war meine Idee damals, dass wir wirklich mal Leute interviewen, die gerade frisch einen Treppenlift bekommen haben, um mal zu hören, was die Leute wirklich darüber sagen. Und ich sage dir, die Leute waren ausnahmslos begeistert. Die konnten wieder am Leben teilnehmen. Die haben sich so gefreut. Die haben dir Kaffee und Kuchen serviert und haben erzählt, was sie alles wieder können.
Also so klassische Success-Stories.
Ja, und es war ja auch wirklich, ich bin da ja hingefahren, ich habe vorher die Leute gefragt, so, sagen, wie finden sie denn ihren Lifter? Und angerufen, oh, ist das und das super. Und wenn die das gut fanden, klar, die gesagt haben,
Aber die Dinger sind schweineteuer.
Ja, die sind unfassbar teuer. Also da kannst du dir auch einen Kleinwagen von kaufen. Ja. Ne? Und je nachdem, wie viele Stockwerke du hast, du alter Verwalter. Ja, da wohl dem, der frühzeitig barrierefrei geplant hat. Joachim guckt die Treppe an, ist zu Europa gefahren.
Und einen Düsenrucksack.
Ah, du bist leid. Ich habe damals schon gesagt, ey, das muss doch alles passieren mit Magnet, also quasi Magnetschwebe, Sitz nach oben und ja, alles Mögliche. Oder Exoskelette. Ich bin mir sicher, irgendwann kommen die Exoskelette. Ne? Aber das habe ich vor 10 Jahren erwartet.
Exoskelette, sind das die Typen, die Angela Merkel und in der Pizzeria in Washington D.C.? Die mit der
Echsenmenschen,
das sind die Echsen.
Genau, die Kinderblut trinken.
Exoskelette, ist was anderes.
Ja, ja.
Gut, dass wir aufgepasst haben mit den Begriffen. Ja.
Ja, also das war eine schöne Zeit. Ja, genau. Ja, das macht schon, also ja. Ja, irgendwann will ich noch ein Buch schreiben. Ich gehe davon aus, dass es eine Horrorgeschichte wird. Ja, aber bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden.
Noch keine Autobiografie.
Boah, wenn ich eine Autobiografie schreiben würde, dann hieße das wahrscheinlich, dass ich denke, dass es genug Leute
gibt. The Rise of the House of Usher.
Hey, gar nicht schlecht, ja. Ja, ich habe ja gerade Milles Biografie auch gelesen und ich mag ja solche Biografien sehr gerne. Ich lese gerne Musikerbiografien, weil das für mich immer oft ein Ansporn ist. Milles ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass die einen motiviert. Und klar, es gibt auch beschissene, also von John Lydon zum Beispiel oder auch von Billy Idol, die fand ich irgendwie selbstverliebt und irgendwie nicht cool. Aber es gibt auch welche, mit denen man gar nicht rechnet. John Taylor von Duran Duran, super geile Biografie, hat total Spaß gemacht. Und Dee Snider von Twisted Sister, geiler Typ.
Ich habe tatsächlich auch mit wohl im Nachgang hört man natürlich dieses und jenes, aber Bruce Dickinson, die fand ich auch sehr... Hab sie sehr gerne gelesen.
Fand ich auch gut, Allerdings bin ich nicht so, der Pilotenkram hat mich einfach nicht interessiert.
Ja, das fand ich halt sehr, sehr spannend. Und diese ganze Fechtnummer und
Ja. Ich hab auch seinen Roman, Lord Iffy Boat Race, den habe ich auch zu Hause. Der ist auch sehr, wenn man Monty Python, nee, ich mag eigentlich Monty Python nicht. Das Buch hat mir trotzdem gefallen.
Ja.
Ja, Biografie, ich glaube, dafür müssten wir dann wirklich ein paar Mal in den Charts sein und zwar ganz weit oben.
Damit du Rock'n'Roll Erlebnisse der krassesten Sorte erzählen kannst. Hast du eine zum Abschluss vielleicht irgendeine, wie soll ich sagen, Anekdote, die, die für dich ja irgendwie besonders erinnernswert ist, die im weitesten Sinne irgendwie eine Rock'n'Roll-Anekdote ist?
Boah, also was ich immer wieder mir ins Gedächtnis rufen muss, ist, dass wir halt wirklich ja mal im Whiskey a Go-Go gespielt haben in Hollywood, wo Gott und die Welt gespielt hat, und zwar an einem Sonntagabend, und es war wirklich voll. Das ist natürlich was, das kann man sich auf die Fahne schreiben. Da war der Gitarrist von Danzig da und diverse andere Leute. Es war wirklich richtig geil, und das ist auch was man sicherlich auch seinen Kindern, wenn man welche hätte, erzählen könnte. Aber meine liebste Geschichte betrifft wieder The Damned. Und ich könnte mich immer wegreißen, wenn ich darüber nachdenke, weil es so abstrus ist. Also im Zack 2007, und wir waren die Vorgruppe, wie gesagt, und dann lief unser Intro, wir gehen auf die Bühne, die anderen und uns waren schon auf der Bühne, ich kam als Sänger dann dazu, habe mich an den Bühnenrand gestellt, breitbeinig, böse geguckt, den Arm nach oben gereckt, Publikum guckt erwartungsvoll, und dann war plötzlich ein Getusche, ich habe gedacht, ja, okay, und dann war das Intro zu ändern, der erste Song sollte losgehen. Nur der ging nicht los. Und ich stand da, immer noch grimmig gucken, mit erhobener Faust. Und irgendwann mit erhobener Faust auch gucke ich mich um und stehe alleine auf der Bühne. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und ging dann wie so ein begossener Pudel von der Bühne runter. Da hat original unser Schlagzeuger seine Sticks vergessen, mit auf die Bühne zu nehmen. Da musste er nochmal in Backstage-Raum, hat die nicht gefunden. Die anderen haben gedacht, wann kommt denn der wieder? Ging auch von der Bühne. Nur mir hat keiner Bescheid gesagt. Und ich stand da wie Karl Arsch, grimmig guckend, mit der Faust in der Höhe, während alle hinter mir von der Bühne gegangen sind. Kannst du dir nicht vorstellen, wie peinlich das war. Da bin ich da auch runter von der Bühne. Und dann sind wir aber ohne Intro wieder rauf.
Ja, meine ganze Coolness im Arsch.
Bevor das Dave Vanian das sich gesehen hat.
Gut.
Ja. Ach ja, also das war definitiv kein Rockstar-Moment, sondern genau das Gegenteil davon. Aber
ja. Ja. Machst du nix.
Ja.
Thorsten, vielen lieben Dank, dass du hier warst und diese Erinnerungen und Einsichten mit mir geteilt hast.
Boah, ich habe zu danken. Das macht echt Spaß, auch manchmal so ein bisschen rückblicken. Und besonders, weil wir uns so lange kennen und quasi uns gegenseitig natürlich die Stichworte zugeschossen haben. Das war sehr schön. Dank dir.
Ja, dann bis bald.
Bis
und
bald.
Viel Spaß an Halloween.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.